Ich werfe jetzt ein Wort an die Wand und möchte einfach von dir wissen, wie es dir bei diesem Wort geht. Du musst das nicht laut äußern, es reicht, wenn du das in deinem Kopf machst. Aber ich würde gern wissen, wie geht es dir, was denkst du, wenn du dieses Wort liest? Prüfung. Ich würde eigentlich doch gern in deinen Kopf gucken, muss ich aber nicht, weil ich relativ sicher bin, wie es dir geht. Nämlich die meisten von uns sagen, oh nee, Prüfung, das ist eigentlich was, was ich versuche zu vermeiden. Das heißt, Johann kam ja hier nach vorne, hat gesagt, der Urlaub ist für die meisten vorbei, die Ferien sind vorbei, die Schule ist da, das Studium fängt wieder an. Und Prüfung, mal ganz ehrlich, wenn ich zum TÜV muss, mache ich das nie gerne, weil es meistens teuer wird. Irgendwie ist das mit was Negativem behaftet und man versucht das zu vermeiden. Ich zeige dir aber noch ein Wort, was so ähnlich ist, wo ich auch gern von dir wissen würde, was hältst du davon? Es handelt sich um dieses Wort, geprüft. Also, du gehst in den Supermarkt und kaufst Lebensmittel, die geprüft sind. Klammerbemerkung, du schätzt das ohne Ende, wenn du mal für ein halbes Jahr missionar irgendwo in einem asiatischen Land warst oder in einem dritten Weltland, wo es das nicht gibt. Du hast auf deinem Auto und auf dem Auto von allen anderen Verkehrsteilnehmern ein TÜV-Siegel drauf. Ja, ich fahre nicht gerne zum TÜV. Aber ja, ich bin unendlich dankbar, dass ich so ungefähr weiß, die Autos um mich herum, alle zwei Jahre wurden die einmal grundsätzlich geprüft. Also Prüfung mögen wir meistens nicht so. Wenn was geprüft ist, dann ist das doch meistens positiver. Jetzt die Sache ist die, das eine geht nicht ohne das andere. Es gibt nichts Geprüftes ohne eine Prüfung. Und wisst ihr, es ist bemerkenswert, Paulus schreibt im Neuen Testament in 2. Korinther 13, Vers 5 folgendes. Er schreibt dort, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Wenn es nicht so ist, seid ihr unbewährt. Das prüft euch meint was Regelmäßiges. Paulus spricht hier zu Christen und er sagt, Stephanus, setz dich ab und zu mal hin und prüfe, ob du noch im Glauben bist. Weil wenn das nicht so ist, dann bist du unbewährt, ungeprüft. Ich weiß nicht, ob du das ab und zu machst. Ich stelle bei mir fest, ja, nach was schaue ich denn jetzt aus? Also woran merke ich denn, ob mein Glaube geprüft ist oder nicht geprüft ist? Was sind denn Kennzeichen eines Glaubens, der bewährt ist, der geprüft ist, der standhält? Und das Tolle daran ist folgendes, Leute, es gibt ein ganzes biblisches Buch, ein langes biblisches Buch, was sich genau um diese Frage dreht. Was sich um die Frage dreht, was ist eigentlich echter Glaube? Ich habe das mal so genannt, ein bewährter Glaube, Fragezeichen, Ausrufezeichen, was wahren Glauben wirklich ausmacht, Einsichten aus dem Buch Hiob. Das Buch Hiob, ihr Lieben, dreht sich nicht in erster Linie um das Leid, es dreht sich um die Frage, was heißt es eigentlich, einen geprüften, einen bewährten Glauben zu haben? Das ist das Kernthema, die Hauptfrage des ganzen Buchs. Und wenn du das Buch Hiob schon mal gelesen hast oder gehört hast, dann weißt du, das ist ein langes Buch, hat 42 Kapitel. Ich gebe euch aber mal ganz ehrlich ein was zu. Es gibt für mich kaum ein biblisches Buch, was für meinen Glauben so relevant ist wie das Hiob-Buch. Und was ich mit euch die nächsten Monate machen möchte, ich möchte mit euch durch das Hiob-Buch gehen. Und zwar nicht in Predigtform. Ja, ich weiß, ich predige gerade, Leute. Aber ich will jetzt nicht, wir lernen erstens, zweitens, drittens oder viertens oder wie auch immer. Sondern das Buch Hiob ist eine große Geschichte und ich bin davon überzeugt, wenn wir verstehen, worum es in dieser Geschichte geht. Es gibt wenig Dinge, die wichtiger sind, um einen geprüften, bewährten Glauben zu entwickeln. Das heißt, mein Ziel in den nächsten Wochen ist mit euch folgendes. Ich will so viel wie möglich in das Buch hineingehen, weil ich überzeugt davon bin, am Ende steht ein geprüfter Glaube. Wenn wir das leben und tun, was uns das Buch Hiob vor Augen stellt. Und weil das so ist, ihr Lieben, ich ringe immer mit mir, ob man sowas in der Predigt machen kann, aber ich mache das. Weil das so ist, dass es um die große Geschichte geht, möchte ich euch mal ganz kurz den Aufbau des Buches Hiob erklären. Ich mache es gleich größer, aber dass wir so ein bisschen vor Augen haben, wie funktioniert das Buch eigentlich? Und da werdet ihr schon merken, so ein paar Dinge sind wichtig, damit wir hier nicht auf eine falsche Fährte gelangen. Passt auf, das Buch Hiob beginnt mit zwei Kapiteln, wer vorne sitzt, kann es erkennen, den anderen sage ich es, die man mit einem Prolog vergleichen kann. Das ist ein Vorwort. Die zwei Kapitel schauen wir uns gleich ein bisschen näher an. Da wird Hiob beschrieben, dann springt die Szene in den Himmel und Gott und Satan reden miteinander. Dann passiert ein Schicksal nach dem anderen bei Hiob auf der Erde. Und es ist die typische Geschichte von Hiob, die du wahrscheinlich, wenn du christlich aufgewachsen bist, kennst. Ihr seht, das ist hier blau gefärbt. Warum? Weil die letzten 10 Verse des Buches Hiob, Kapitel 42, auch noch zu dieser Geschichte gehören. Das Buch Hiob fängt an, es war ein Mann im Lande Uz und sein Name war Hiob, Kapitel 1, Vers 1. Und das Buch Hiob endet in Kapitel 42 und Hiob lebte lang und starb der Tage satt. Also eine ganz typische Geschichte. Und jetzt kommt ein Punkt, den wir nicht verpassen dürfen. Ich klicke nochmal zurück. Alles, was in Kapitel 1 und 2 steht, also alles, was wir gleich lesen werden, das weißt nur du und ich als Leser. Die Szene im Himmel, das, was Gott und Satan reden, das, was über Hiob ausgesagt wird, davon hat Hiob keine Ahnung. Wir werden ein paar Freunde von Hiob in Anführungszeichen kennenlernen, die haben keine Ahnung davon. Die Frau von Hiob hat keine Ahnung davon, sondern nur wir lesen alles, was blau gefärbt ist. Klammerbemerkung. Ich stelle fest, die meisten Christen kennen nur diese Kapitel. Nur Kapitel 1 und 2. Aber es geht weiter. Es gibt ein Kapitel 3, kurz zusammengefasst, Hiob sagt Gott, ich will sterben. Mit dem Leid, mit dem Schicksal, das macht keinen Sinn. Er will sterben und sagt, so nicht. Und dann kommen lange, lange, lange Kapitel, ab Kapitel 4 bis Kapitel 27, wo Rede um Rede um Rede um Rede kommt. Der Mensch versucht zu verstehen, was passiert bei Hiob, versucht zu verstehen, wie kann man richtig leben, und die reden sich den Mund fusselig. Tatsächlich so lang, dass das irgendwann hier abbricht und die Freunde von Hiob und Hiob aufhört zu reden. Dann kommt ein Kapitel, Kapitel 28, was eine Aussage macht. Lieber Mensch, du wirst nie verstehen, worum es im Leben wirklich geht. Weisheit hat nur Gott. Ich ermutige dich, die nächsten Wochen und Monate, lies mal das Buch Hiob. Ich verspreche dir, wenn du in Kapitel 28 ankommst, wirst du sagen, bitte, bitte Elihu, bitte Hiob, bitte Eliphas, bitte versteht das. Gott hat nur die Antwort auf unsere Fragen. Und dann liest du weiter in Kapitel 29 und stellst fest, das fängt von vorne an. 3 Kapitel Hiob redet wieder das Gleiche. Dann kommt ein Freund Elihu, den haben wir bisher nicht gesehen, und er versucht auch zu erklären, was bei Hiob passiert. Und du liest Kapitel um Kapitel und wünschst dir, wann endlich redet Gott. Und nach langen Kapiteln, in Kapitel 38, kommen wir dahin, dass Gott irgendwann antwortet. Und dann wird das abgeschlossen, die letzten 10 Verse. Jetzt fragst du dich vielleicht, meine Güte, Stephanus, ich bin nicht in der Bibelschule, ich bin in einem Gottesdienst. Was willst du eigentlich? Was ich euch gerade sagen will, und das wird für gleich wichtig, das blaue Kapitel 1 und 2 und die letzten 10 Verse kennen nur wir als Leser. Weil wenn wir jetzt in Kapitel 1 und 2 ein bisschen näher hineinschauen, dann wird nämlich deutlich, ein bewährter Glaube, Kennzeichen eines bewährten Glaubens, ist die Echtheit des Glaubens. Lass mich mal ein bisschen provokativ fragen. Erinnerst du dich an das erste Lied, was wir heute gesungen haben? Ich möchte von dir wissen, ob du das so gemeint hast. Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Hast du das so gemeint? Wenn Gott dir heute Nachmittag alles nimmt, hältst du dennoch an Gott fest? Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, das ist das Problem mit den modernen Liedern. Wartet mal. Kennt ihr das Lied von guten Mächten? Dietrich Bonhoeffer? Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn, was? Dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Wirklich? Die Frage, die sich jetzt stellen wird, ist, Stephanus, ich rede erstmal nur von mir, nicht von dir. Meinst du das so? Guck mal, Wir fangen mal an mit dem Buch Hiob. Und in den ersten 5 Versen wird uns ein bemerkenswerter Mann vorgestellt. Das fängt schon in Vers 1 an. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann lade ich euch herzlich ein, die Bibel aufzuschlagen in Hiob 1, Vers 1. Dort lesen wir nämlich Folgendes. Es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob. Und dieser Mann war rechtschaffen und redlich und gottesfürchtig und mied das Böse. Der erste Vers des Buches, Hiob wird vorgestellt, er kommt aus Uz, das liegt in Edom, aber betont wird, dieser Mann war rechtschaffen und redlich. Er war ein integrer Mann, der fair mit seinen Mitmenschen umgegangen ist. Er hatte einen bemerkenswerten Charakter. Und er war was? Gottesfürchtig und mied das Böse. Also bemerkenswerte Persönlichkeit und einen erstaunlichen Glauben. Das ist das Erste, was wir von Hiob lesen. Das meint nicht, dass er sündlos war, aber es war ein bemerkenswert frommer Mann. Und dann lesen wir weiter in Vers 2 bis 3 und stutzen vielleicht erstmal, was hat das denn jetzt mit dem Thema zu tun? Also Vers 1, Hiob bemerkenswert fromm unterwegs. Vers 2, ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Und sein Besitz bestand aus 7000 Schafen und 3000 Kamelen und 500 gespannen Rinder und 500 Eselinnen. Und seine Dienerschaft war sehr zahlreich, sodass dieser Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Wir lesen in Vers 1, Hiob bemerkenswert fromm mit Gott unterwegs. Und jetzt lesen wir in Vers 2 und 3, wie unglaublich Gott Hiob gesegnet hat. Und das gehört im Alten Testament und auch im Neuen Testament zusammen. Weil das funktioniert so, weil Gott Hiob sieht, wie er lebt, wie er fromm mit Gott unterwegs ist. Deswegen segnet er ihn. Wir müssen ein Fremdwort lernen für diese Predigtreihe, die im Hintergrund steht von diesen 2 Versen und vom ganzen Buch Hiob. Man nennt das in der Theologie den sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhang. Wenn du die Bibel liest, wirst du das vielleicht nie so nennen, aber du kommst du nicht dran vorbei, an dem Tun-Ergehen-Zusammenhang. Das meint Folgendes. Dein Tun steht nicht für sich, sondern es zieht immer ein bestimmtes Ergehen nach sich. Also, wenn du fromm und gottesfürchtig lebst, dann führt das zum Segen durch Gott. Und umgedreht, wenn du gottlos lebst und nicht fromm lebst, dann führt das zur Strafe von Gott. Ein Satz, der mir hilft, das zu fassen, ist folgender. Gehorsam bringt Segen, Ungehorsam bringt Fluch. Wenn du jetzt in der Bibel ein bisschen zu Hause bist, musst du sagen, das ist zutiefst biblisch. Lies mal 3. Mose 26, 5. Mose 27 und 28. Lies das Buch der Sprüche, die ganzen Propheten. Jesus und Paulus sagen, was der Mensch sät, das wird er ernten. Also dein Tun und das Ergehen gehört irgendwo zusammen. Das finden wir häufig in der Bibel und das Hiob-Buch ringt darum, wie genau ist denn das zu verstehen. Aber hier in Vers 1 und 2 und 3 ist das genau so gemeint. Vers 1, Hiob lebt fromm, Vers 2 und 3, deswegen segnet ihn Gott. Und dann lesen wir Vers 4 und 5, wo nochmal deutlich wird, das war echt ein bemerkenswerter Mensch, der Hiob. Guckt mal, Vers 4. Nun pflegten seine Söhne hinzugehen und Gastmahl zu halten, der Reihe nach im Haus eines jeden. Dazu sandten sie hin und luden ihre 3 Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls reihum umgegangen waren, da sandte Hiob hin und heiligte sie. Früh am Morgen stand er auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob sagte sich, vielleicht haben meine Söhne gesündigt und in ihrem Herzen Gott geflucht. So machte es Hiob alle Tage nach den Gastmählern. Kurze Klammerbemerkung an uns Papas. Habt ihr gelesen, was Hiob für seine Kinder tut? Also die Kinder sind unterwegs, so wie man als junge Menschen unterwegs ist. Und die Kinder sündigen noch nicht. Es ist nicht der Punkt, dass die Kinder gesündigt haben und Hiob deswegen opfert. Aber Hiob sagt, mir ist es so ein Anliegen, für meine Kinder vor Gott einzustehen. Vielleicht haben sie gesündigt. Also steht er jeden Morgen auf und opfert für sie. Macht nochmal deutlich, wie Hiob unterwegs war. Jetzt wünschte ich, das Buch Hiob wäre hier zu Ende. Und ich würde sagen, 3 Punkte, die wir lernen können, so vorbildlich hat Hiob gelebt. Das Eigentliche beginnt aber erst in Vers 6. Weil wenn Vers 1 bis 5 einen bemerkenswerten Mann beschreibt, einen Mann, der der Inbegriff von Frömmigkeit und einem gerechten Leben ist, dann beschreibt Vers 6 bis 12 eine absolut erstaunliche Begegnung im Himmel. Nochmal die Betonung, das hat Hiob nie gelesen. Das hat die Frau Hiobs nie gelesen. Das lesen nur du und ich. Guck bei Vers 6. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. Und auch der Satan kam in ihre Mitte. Jetzt könnten wir den Rest des Gottesdienstes verbringen, über diesen Vers zu reden. Machen wir nicht. Weil die Aussage ist relativ simpel. Vielleicht gefällt sie uns nicht. Das Bild ist folgendes. Gott ist im Himmel und die Söhne Gottes, und damit sind die Engel gemeint, die kommen zusammen zu so einer Art himmlischer Ratsversammlung. Und dann kommt die simple Aussage und auch der Satan kam in ihre Mitte. Vielleicht wirst du dich fragen, ich habe im Kindergottesdienst immer gehört, die Heiligkeit Gottes und Sünde geht nicht. Und da könnten wir es anfangen zu diskutieren. Der Text sagt schlicht und ergreifend, der Satan kommt dazu. Das Erstaunliche ist aber auch nicht dieser Vers, Leute. Das Erstaunliche fängt in Vers 7 an. Also Gott und die Engel und der Satan sind im Himmel. Und jetzt Vers 7. Und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Ich hoffe, du hast die Hiob-Geschichte so ungefähr vor Augen. Wir lesen gleich, dass der Mann leidet, 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 leidet. Wir lesen Kapitel um Kapitel, wo die Freunde sagen, Hiob, du leidest, weil du sündig bist und weil du gesündigt hast. Und wir lesen Vers 7 und 8. Und wenn ich dir die Frage stelle, wodurch kommt das ganze Rad in Gang, dann macht der Text Folgendes deutlich. Satan wäre nie auf Hiob gekommen. Sondern Gott fragt, Satan, hast du Hiob gesehen? Hast du gesehen, wie rechtschaffend er ist? Die gleichen Worte übrigens wie in Vers 1. Wie fromm er ist, wie gut er mit mir unterwegs ist. Also wenn wir uns die Frage stellen, warum passiert all das in Hiobs Leben? Die Antwort, die der Text gibt, ist folgende. Weil Hiob so bemerkenswert fromm ist. Weil Hiob so bemerkenswert unschuldig ist, weil er so rechtschaffend lebt. Die ganze Geschichte wäre nie passiert, wenn Gott nicht gesagt hätte, Satan, das ist echt bemerkenswert, wie Hiob mit mir unterwegs ist. Und das, was wir im Hinterkopf behalten müssen, ist Folgendes. Es ist gerade Hiobs Unschuld und seine Rechtschaffenheit, die zu der ganzen Geschichte führt. Bevor wir jetzt den nächsten Vers lesen, lasst mich mal kurz die Frage stellen, was ist denn eigentlich die zentrale Frage im Buch Hiob? Die meisten Christen würden sagen, es geht um die Frage, warum leidet der Gerechte? Ich glaube, dass das falsch ist. Die Frage nach dem Leiden des Gerechten ist schon die Frage Hiobs. Hiob fragt sich, warum leide ich? Die Freunde sagen, du leidest deshalb. Und deswegen ist das so passiert. Nur wenn ihr nochmal den Aufbau vor Augen habt, und deswegen habe ich das an den Anfang gestellt, dann ist die Frage, warum leidet der Gerechte, allein die Frage von Kapitel 3 bis Kapitel 42. Also es ist die Frage von den Leuten, die in der Geschichte sind. Von Hiob, den Freunden und Elihu. Für dich und für mich als Leser ist doch aber spätestens seit Vers 8 klar, warum Hiob leidet. Haben wir doch gerade gelesen. Für uns ist vollkommen offensichtlich, Hiob leidet, weil er so fromm lebt. Und wenn du jetzt an das Buch Hiob rangehst und sagst, okay, ich möchte gern wissen, warum gibt es Leid in meinem Leben, dann muss ich dich enttäuschen. Du kannst die 42 Kapitel hoch und runter studieren. Du wirst keine Antwort darauf bekommen, warum du leidest. Das Buch Hiob gibt übrigens auch keine Antwort darauf, warum es Leid in der Welt gibt. Für uns als Leser ist die zentrale Frage nicht die Frage nach dem Leid, sondern es ist die Frage, die in Vers 9 formuliert wird. Und guckt mal in eure Bibel, Vers 9 ist ein kurzer Vers. Wenn du dir nur einen Vers markierst im Buch Hiob, dann muss es dieser sein. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Die zentrale Frage für den Leser ist die Frage, die der Satan Gott hier an den Kopf wirft. Nämlich die Frage, Gott, glaubst du allen Ernstes, dass Hiob dich liebt, dich anbetet, Sonntag für Sonntag in die Gemeinde geht, ich übertrage jetzt auf heute, weil du Gott bist? Nee, Gott, er macht das nur, weil du ihn segnest. Guckt mal, lass mal die nächsten Verse dazu lesen. Vers 10, immer noch der Satan zu Gott. Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum hegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Was passiert hier? Der Satan kann bemerkenswerterweise nicht sagen, okay Gott, du hast was übersehen bei Hiob. In dem Bereich seines Lebens ist er echt gottlos. Er findet nichts, was er vorwerfen kann Hiob. Also macht er was? Er stellt die Motive von Hiob in Frage und sagt, Gott, ich würde dir auch folgen, wenn du mich mit allem segnen würdest. Wenn ich gesund bin, wenn ich so reich bin, wenn ich so gesegnet bin, wenn ich so sicher bin, wie du das mit Hiob tust, natürlich würde ich dir folgen. Gott, du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass Hiob fromm ist, einfach weil du Gott bist. Er macht das, weil du ihm all das schenkst. Die zentrale Frage, die hier deutlich wird, ist eine zweifache. Es ist die Frage nach dem Wesen Gottes. Die Frage, ist Gott wirklich so schön, so herrlich, so weise, so allmächtig, so souverän, dass du und ich, dass wir sagen, allein weil Gott Gott ist, das reicht, um ihm zu folgen. Oder muss ich Gott die Liebe von uns erkaufen? Und es ist die Frage nicht nur nach dem Wesen Gottes, sondern auch die Frage nach dem Wesen wahrer Frömmigkeit. Also mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, die Frage, warum folgst du Jesus? Weil es uns so gut geht hier? Weil man sich sicherer fühlt, wenn man an Jesus glaubt? Weil es im Leben besser läuft mit Jesus? Oder anders ausgedrückt, folgst du Jesus immer noch, wenn er das wahrmacht, was wir vorhin alle gesungen haben? Egal, was du mir nimmst. Du bist und bleibst mein Gott. Es ist die Frage nach echtem Glauben. Die Frage, ob der Mensch, ob Hiob, ob du und ich Gott ohne Gegenleistung folgen. Jetzt merkt ihr vielleicht, das ist eine hammer-existenzielle Frage. Ich merke, dass bei mir jedes Mal, wenn ich an diesen Text komme, und ich komme jedes Jahr regelmäßig an den Text, weil ich das Buch unterrichten darf, ich merke bei mir, das löst was in meinem Herzen aus. Nämlich, ich will nicht zu schnell sagen, natürlich. Weil ich nicht weiß, was Gott mir heute Nachmittag nimmt oder mir gibt. Es ist die Frage nach echtem Glauben. Also das ganze Buch Hiob, ihr Lieben, dreht sich nicht darum, warum leidet der Gerechte. Das Buch Hiob dreht sich darum, ist es Gott wert, an ihn zu glauben und ihm zu folgen, einfach weil er Gott ist. Und guckt mal, jetzt werdet ihr vielleicht schon bald sagen, ah, falsche Wahl, das Buch Hiob, das sind nur Verse, die echt schwierig sind. Aber guckt mal, der nächste Vers, Vers 12. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort. Vielleicht bist du heute Morgen in den Gottesdienst gekommen und hast gesagt, ich brauche eine echte Ermutigung für meinen Alltag. Und wir lesen bis Vers 11 Und du hast im Hinterkopf hoffentlich, dass unser Gott ein liebender Vater ist, der nur das Beste für seine Kinder will. Und dann kommst du zu Vers 12 und du liest, da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Ich weiß nicht, was der Vers mit dir macht. Bei mir ist es so, zunächst verunsichert der Vers. Aber dann bin ich unendlich dankbar für so einen Vers. Weil nämlich deutlich wird, der Satan kann nicht einfach gehen und machen. Weil deutlich wird, auch wenn ich vielleicht nicht verstehe, was Gott hier tut, Gott sitzt immer noch auf dem Thron und sagt, mach. Und er macht eine Einschränkung. Strecke deine Hand nicht gegen ihn aus. Aber auch das wusste Hiob übrigens nicht. Also Vers 1 bis 5, bemerkenswert, frommer Mann. Vers 6 bis 12, erstaunliche Begegnung im Himmel. Und zu den nächsten Versen, ihr Lieben, muss ich gar nicht so viel sagen, sondern will sie nur lesen. Weil jetzt passiert etwas im Leben von Hiob, was ich dir und mir unter keinen Umständen wünsche. Alles, was wir jetzt lesen, wenn man Vers 13 und Vers 18 vergleicht, wird das deutlich. Alles, was wir jetzt lesen, passiert an einem einzigen Tag. Also irgendwann steht Hiob früh auf und dann verläuft sein Tag so. Und es geschah eines Tages, Vers 13, als seine Söhne und seine Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken, da kam ein Bote zu Hiob und sagte, die Rinder waren gerade beim Pflügen und die Eselinnen weideten neben ihnen. Da fielen Sabäer ein und nahmen sie weg und die Knechte erschlugen sie mit der Schärfe des Schwertes. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Der Tag beginnt damit, dass ein Großteil von Hiobs materiellem, das, was er hatte, das, was seinen Lebensunterhalt gesichert hat, ein Großteil davon verloren hat. Und jetzt guckt mal, wie schnell der Text das betont, wie das Schlag auf Schlag weitergeht. Vers 16, noch redete der, da kam ein anderer und sagte, Feuer Gottes fiel vom Himmel, brannte unter den Schafen und den Knechten und verzehrte sie. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Feuer Gottes ist im Alten Testament oft ein Begriff für starke Blitze, die oft vom Westen her, also vom Meer auf Hiobs Gebiet kamen. Die Auswirkungen sind aber verheerend, weil nämlich ein weiterer Großteil von allem, was er besaß, kaputt gegangen ist. Und jetzt wieder, noch redete der, Vers 17, da kam ein anderer und sagte, die Chaldäer hatten drei Abteilungen aufgestellt und sind über die Kamele hergefallen und haben sie weggenommen. Und die Knechte haben sie mit der Schärfe des Schwertes erschlagen, ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Spätestens jetzt war das Konto von Hiob im Minusbereich. Und als ob das noch nicht reichen würde, die stärkste Prüfung in Vers 18 und 19, während der noch redete, da kam ein anderer und sagte, deine Söhne und deine Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Und siehe, ein starker Wind kam von jenseits der Wüste her und stieß an die vier Ecken des Hauses. Da fiel es auf die jungen Leute und sie starben. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Wenn du die Geschichte schon mal gelesen hast, lesen wir schnell drüber weg und sagen, ja, Hiob musste viel leiden. Stell dir vor, Gott nimmt unser Lied, was wir vorhin gesungen haben, ernst. Und ich stehe morgen früh auf, verliere meinen ganzen Besitz und meine ganzen Kinder an einem einzigen Tag. Wenn wir die Frage stellen, ist es Gott wert, um seiner selbst willen angebetet zu werden, dann reden wir über diese existenzielle Dimension des Lebens, ihr Lieben. Wir reden um alles oder nichts. Wir reden um die Punkte im Leben, wo es wirklich an die Substanz geht. Wenn man sich das mal auf der Karte anschaut, ihr Lieben, Hiob lebte hier in Edom, dann wird deutlich, die Dinge, die beschrieben werden, die kommen von verschiedenen Himmelsrichtungen. Die Sabäer, die kommen von Süden. Das Feuer Gottes, weil es eben wahrscheinlich ein Sturm war, kommt vom Westen, vom Meer her. Die Chaldäer kommen vom Norden. Und der starke Wind, haben wir im Text gelesen, kommt vom Osten. Und ihr seht das, Hiob steht in der Mitte und von allen Seiten wird es enger und enger und enger. Es ist ja nicht umsonst so, dass der Begriff Hiobsbotschaften genau das beschreibt. Also Hiob erlebt den größten Verlust seines Lebens an einem einzigen Tag. Und am Ende des Tages ist er mittellos und kinderlos. Er hat noch seine Gesundheit und seine Frau. Und wenn wir jetzt weiterlesen, zeige ich euch deswegen erstmal nur einen Teil des nächsten Verses. Vers 20. Da stand Hiob auf und zerriss sein Obergewand und schor sein Haupt. Ich lese gleich weiter, ihr Lieben. Aber ich bin schockiert, wenn Leid im Leben von Brüdern und Schwestern in der Gemeinde Jesu Christi passiert, dass ganz selten dieser Vers zitiert wird, sondern man sofort zum nächsten Vers springt. Wenn hier steht, er zerriss sein Obergewand und schor sein Haupt, das heißt, er hat seine Kleider zerrissen und hat sich eine Glatze geschnitten, das war der größte Ausdruck von Trauer, den man damals ausdrücken konnte. Hiob sagt nicht, na gut, ich hatte mal 10 Kinder, jetzt sind sie tot, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. So gehen wir aber manchmal um miteinander. Ich kenne so viele Menschen, die mir, nachdem ich irgendwas über das Buch Hiob gelehrt oder gepredigt habe, zu mir gekommen sind und gesagt haben, Stephanus, ich habe dies oder jenes Schicksal in meinem Leben erlebt und das, wie meine Brüder und Schwestern in der Gemeinde mit mir umgegangen sind, das hat alles viel schlimmer gemacht. Das ist ja oft gar nicht bös gemeint, aber oft werden Dinge vergeistlicht und eben nur Teilverse zitiert. Es ist seelsorgerlich unendlich wichtig, Hiob ist am Boden kaputt, zerstört, er liegt da und heult ohne Ende. Und erst dann geht der Text weiter. In dieser Trauer, in diesem Kaputtsein, und er fiel auf die Erde, Vers 20, zweiter Teil, und betete an. Und er sagte, nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Also in all dem, und das ist das Bemerkenswerte bei Hiob, in all der Trauer kommt Hiob dennoch an den Punkt, dass er sagt, Gott, du hast das Recht zu geben und zu nehmen. Und Gott, ich versuche immer noch an dir festzuhalten. Aber ihr merkt, da steht nicht ein siegreicher Hiob vor dir, sondern steht ein kaputter Mann vor dir, der aber sagt, ich halte dennoch an Gott fest. Wenn wir am Ende von Kapitel 1 angelangt sind, ist der größte Mann des Ostens, Vers 3, ohne Kinder, ohne Mittel und ein zerbrochener Mann. Aber Hiob darf das Lied singen, was wir am Anfang gesungen haben. Hiob darf von guten Mächten singen, weil er das gezeigt hat. Und auch jetzt, und das ziehe ich jetzt nicht mehr in die Länge, ihr Lieben, auch jetzt könnte man denken, komm, die Geschichte ist vorbei. Aber das ist nicht. Wenn du weiterliest in Kapitel 2, gibt es eine bemerkenswerte, interessante Wiederholung. Fast wortwörtlich lesen wir in Kapitel 2 die ersten drei Verse, die Verse aus Kapitel 1, Vers 6 bis 7. Wieder Gott im Himmel, Satan im Himmel, die Engel im Himmel. Es gibt drei Zusätze und die will ich ganz kurz erwähnen, weil die wichtig sind. In Vers 3 gibt es drei Dinge, die Gott hinzufügt im Gegensatz zu Kapitel 1, Vers 6. Das erste ist folgendes. Gott sagt zum Satan, und noch hält er fest an seiner Rechtschaffenheit. Also Gott sagt, Satan, siehst du Hiob? Obwohl ich ihm alles genommen habe, er hält noch fest an mir. Der zweite Zusatz ist folgender. Gott sagt zum Satan, dabei hattest du mich gegen ihn aufgereizt, ihn zu verschlingen. Also Gott sagt hier, okay, Satan, du hast angefangen, du hast mich aufgereizt, aber ich bin verantwortlich für das Leid von Hiob. Weil die Frage, die sich stellt, ist ja die, wer ist denn verantwortlich für das Leid? Gott oder Satan? Und wenn man das Hiob-Buch liest, werden zwei Dinge deutlich. Erstens, Gott übernimmt die volle Verantwortung für Hiobs Situation. Das macht er an dieser Stelle in Kapitel 2, Vers 3, das hat er vorneweg schon gemacht in 1, Vers 12. Und übrigens auch Hiob sieht das so. Hiob sagt ja nicht, der Herr hat gegeben und Satan hat genommen. Sondern Hiob sagt, der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Also es wird betont, Gott übernimmt die volle Verantwortung. Im letzten Kapitel 42, Vers 11 nochmals. Aber auf der anderen Seite wird auch das Leid Satan zugeschoben. wird auch deutlich, ja auch Satan ist verantwortlich, weil er macht den Vorschlag, strecke deine Hand aus und taste alles an. Und in Kapitel 2 wird explizit sogar von ihm gesagt, dass er Hiob mit bösen Geschwüren schlägt. Warum ist das wichtig, ihr Lieben? Die Bibel macht beides deutlich. Gott ist verantwortlich und Satan ist verantwortlich. Und deswegen sollten wir sehr vorsichtig sein, wenn wir versuchen, Leid im Leben zu erklären. Wir sollten sehr vorsichtig sein mit Aussagen wie, ja, dir passiert das, weil Gott möchte, dass du geistlich reifst. Keine Ahnung, ob Gott das gerade möchte. Also er möchte immer, dass wir geistlich reifen. Aber ob Gott deswegen das Leid schickt? Wir sollten sehr vorsichtig sein mit Aussagen, das ist der Satan, wir müssen jetzt Satan wegbeten. Das ist jenseits von dem, was wir als Menschen verstehen. Und solche Texte sind bewusst so parallel aufgebaut, um deutlich zu machen, beide sind verantwortlich dafür. Und dennoch wird deutlich, ohne Gottes Zustimmung läuft nichts. Der dritte Zusatz ist folgender. Dabei hattest du mich gegen ihn aufgereizt, ihn warum zu verschlingen? Ohne Grund. Gott sagt nochmal, es gibt keinen Grund dafür, warum Hiob das leidet. Es gibt keine logische Erklärung, warum das in seinem Leben passiert. Und dann geht die Geschichte weiter und vielleicht ist dein Hass auf den Gegenspieler Gottes noch nicht groß genug, auf Satan. Lasst mich einfach nur die nächsten Verse lesen und Entschuldigung für das Wort. Der perverse Charakter des Teufels wird an solchen Versen deutlich wie kaum woanders. Also Hiob hat alles verloren, was er hatte. Und dann sagt der Satan in Kapitel 2, Vers 4 folgendes. Da antwortete der Satan dem Herrn und sagte, Haut für Haut, alles, was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Haut für Haut ist ein Sprichwort aus dem Beduinenhandel, also Gleiches für Gleiches. Der Satan sagt zu Gott folgendes. Weißt du was, Gott? Das war keine echte Prüfung. Hiob seine 10 Kinder zu nehmen, ist keine echte Prüfung. Hiob allen Besitz zu nehmen, ist keine echte Prüfung. Warum? Der Mensch ist so egoistisch, wenn du ihn nicht selbst triffst, das ist nicht fair, Gott. Merkt ihr, was es heißt, Satan ist der Verkläger der Brüder? Merkt ihr, wie Satan hier argumentiert und Hiob und Gott in den Dreck ziehen will? Und deswegen geht es dann weiter in Vers 7, dass es tatsächlich so ist, dass jetzt Hiob getroffen wird. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel. Man weiß nicht genau, welche Krankheit das ist. Wenn du das Buch Hiob liest, wird deutlich, der Mann ist todkrank. Die Freunde kommen am Ende von Kapitel 2. Könnt ihr gerne nachlesen. Wisst ihr, was die machen? Die halten 7 Tage Totenklage. Also der Typ lebt noch. Stell dir vor, ich bin krank und du kommst zu mir nach Hause und das, was du machst, ist, du feierst mein Begräbnis. Das passiert hier. Hiob ist absolut todkrank. Das ist kein Männerschnupfen, der hier passiert. Das ist tatsächlich was, wo Hiob deutlich wird. Es ist vorbei und wir müssen nicht warten, bis er letztlich stirbt. Und auf diesem Hintergrund versteht man auch den Ratschlag der Frau in Vers 9. Guckt mal, was in Vers 9 gesagt wird. Das ist übrigens die einzige Erwähnung der Frau von Hiob im ganzen Buch. Da sagte seine Frau zu ihm, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit, fluche Gott und stirb. Jetzt müssen wir aufpassen, lasst uns die Frau nicht zu schnell verurteilen. Sie hat gerade ihre 10 Kinder verloren. Sie hat gerade ihre gesamte finanzielle Sicherheit verloren und sie hat de facto ihren Mann verloren. Wenn man das im Zusammenhang liest, wird aber deutlich, die Frau von Hiob liebt ihren Mann so sehr, dass sie Folgendes sagt. Fluche Gott, dann kannst du wenigstens sterben. Das ist ein barmherziger Wunsch. Fluche Gott, weil dann ist es wenigstens vorbei hier. Das Problem, was wollte der Satan, dass Hiob tut? Gott zu verfluchen. Also die Frau von Hiob und die Freunde von Hiob später sagen beide, Hiob so zu leben macht keinen Sinn. es muss irgendwie eine Lösung geben. Und die Frau sagt eben, komm, fluch Gott und stirb wenigstens. Und auch dann lesen wir von Hiob wieder bemerkenswert, er aber sagte zu ihr, wie eine der Törerinnen redet, so redest auch du. Das Gute nehmen wir von Gott an, das sollten wir das Böse nicht auch annehmen. Bei alledem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Hiob 1, Vers 1, bemerkenswert fromm. Hiob 1, Vers 3, der größte Mann des Ostens. Am Ende von Kapitel 2, Hiob hat keinen Besitz mehr. Hiob hat seine 10 Kinder verloren. Hiob hat seine Gesundheit verloren. Und Hiob hat mindestens innerlich seine Frau verloren. Er sitzt, das haben wir jetzt nicht gelesen, aber ist in Kapitel 2 deutlich, er sitzt vor der Stadt auf der Müllhalde, ausgegrenzt und wartet darauf, endlich zu sterben. Und hält trotzdem an Gott fest. Und sagt trotzdem, mein Glaube ist echt. Ich glaube an Gott, weil Gott Gott ist. Wenn wir uns fragen, was nehmen wir denn heute Morgen mit, dann lass mich 4 kurze Punkte formulieren. Erstens, die Botschaft von Hiob 1 und 2. Manchmal trifft uns das Leben mit seiner ganzen Härte, auch als Christen. Christ zu sein, Jesus nachzufolgen, heißt nie, dass auf dieser Erde dir sowas nicht passieren kann. Wenn dir irgendjemand sagt, und ich bin erschrocken, wie sehr das in Deutschland auch in der evangelikalen Szene Einzug hält, wenn dir jemand sagt, glaube an Jesus und das wird alles sofort besser, reiß aus. Geh weg. Wenn dir jemand verspricht, du wirst gesünder, du wirst finanziell besser, du wirst weniger arbeitslos sein, wenn du an Jesus glaubst. Das stimmt nicht, weil es so viele biblische Beispiele gibt und das ganze Hiob-Buch möchte das deutlich machen. Also echter, bewährter Glaube heißt, ich kalkuliere schwere Phasen ein. Leute, ich sehne mich nicht danach, dass ich eine schlechte Woche jetzt habe. Ich hoffe, es wird eine gute und ich bin ganz zuversichtlich, das wird eine tolle Woche. Aber ich kalkuliere mit ein, es kann auch so laufen. Das Zweite, wir sollten bei der Erklärung von Leid sehr zurückhaltend sein. Leute, ich nehme mir das vor, das gelingt mir nicht immer. Aber ich wünsche mir, dass wir so eine Frömmigkeit leben, wo wir, was Leid und Schicksal angeht, sehr, sehr vorsichtig sind. Und ich meine diese Sätze, wie ich vorhin geäußert habe, du erlebst das damit. Das passiert oft so unterschwellig. Keiner von uns kann erklären, warum dies oder jenes passiert. Und die Gründe für Leid sind so vielfältig. Manchmal bin ich selbst schuld dran, natürlich. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Auch das ist ein Grund für Leid. Es kann sein, Hiob leidet, weil er so gottesfürchtig ist. Erinnert ihr euch an den Blindgeborenen in Johannes 9? Die Jünger haben nur eine Frage. Wer ist schuld, er oder seine Eltern? Jesus sagt, Leute, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass Gott sich verherrlicht. Also lasst uns vorsichtig sein mit der lieblosen Vergeistlichung von Leid. Drittens, Leute, was bin ich dankbar dafür? Gott sitzt dennoch auf dem Thron. Ich habe meine Fragen, was in Hiob 1 und 2 passiert. Ich habe meine Fragen, was Gott dort tut. Aber die Aussage ist, Stephanus, ich sitze auf dem Thron. Und ich erlaube Satan, so weit darfst du gehen, so weit nicht. Gott sitzt dennoch auf dem Thron. Es geht nichts an Gott vorbei, es gibt keine Unfälle, keine Zufälle, nichts überrascht ihn, nichts erschüttert ihn, es passiert nichts ohne ihn. Und viertens und letztens, gerade die schweren Phasen des Lebens zeigen, ob unser Glaube echt ist. Leute, wenn es immer gut läuft, wird mein und dein Glaube nicht geprüft. Wenn wir einen geprüften Glauben wollen, ohne die Prüfung, geht das nicht. Und die schweren Phasen des Lebens, und ich weiß von vielen von euch, die momentan drin sind oder drin waren und keiner weiß, was morgen wird. Aber Leute, irgendwann kommt das bei uns. Und Hiob 1 und 2 machen deutlich, Stephanus, es sind gerade diese Phasen, die zeigen, ob dein Glaube echt ist. Nochmal ganz kurz von guten Mächten. wann hat Bonhoeffer denn dieses Lied gedichtet? Als er vor seinem Tod stand. Wenige Tage, bevor er erhängt wurde. Als er mitten im Leid war und gesagt und gemerkt hat, trotzdem will ich an Gott festhalten. Und deswegen entscheidet sich, ob du und ich einen geprüften, bewährten Glauben haben, nicht wenn ich hier vorne stehe und predige. Es entscheidet sich in meinem Leben, wenn es hart kommt. Ich habe das so formuliert: Wahrer Glaube zeichnet sich durch seine Echtheit aus. Ein wahrer Gläubiger verehrt Gott um seiner selbst willen, einfach weil Gott Gott ist. Stell dir vor, wir wären nicht in Deutschland, nicht in Detmold, sondern in Nordkorea. Stell dir vor, jeder, der heute Morgen zum Gottesdienst gekommen ist, unterschreibt de facto sein Todesurteil, indem er kommt. Wärst du gekommen? Würde ich mich vorne hinstellen und predigen? Würden wir so einen Glauben leben, der deutlich macht, und wenn uns alles genommen wird, Jesus ist es wert. Jesus ist es wert. Und Gott, weil er Gott ist, deswegen glauben wir an ihn und nicht, weil er uns irgendetwas gibt. Und darum bete ich jetzt, ihr Lieben. Ich bete nicht so sehr, dass Gott uns jetzt ganz viele Prüfungen schenkt, weil das ist seine Souveränität. Aber ich bete, dass dort, wo du und ich, wo wir im Leben momentan stehen, dass das dazu führt, dass wir Gott nachfolgen und nicht seinen Segnungen. Kommt, lasst uns aufstehen und ich bete mit uns. Lieber Vater im Himmel, wenn wir diese zwei Kapitel lesen und die ganze Geschichte vor Augen haben, Herr, dann wird mir deutlich, wie existenziell die Frage, die du uns heute Morgen stellst, ist. Weil die Frage schlicht die ist: Stephanos, liebst du mich oder liebst du irgendwas anderes, was ich dir gebe? Und Herr, wenn wir vor dieser Frage stehen, warum glauben wir und ist unser Glaube echt und geprüft, dann bete ich, Herr, dass du in uns genau das wirkst. Dass wir glauben, weil du bist und nicht, weil du uns gibst. Dass wir glauben, weil du mit deiner Person, mit deinem Wesen das bist, was wir brauchen und wonach wir uns sehnen und was uns Erfüllung gibt und nicht irgendetwas, was wir von dir bekommen und was wir auch wieder verlieren können. Und Herr, mein Gebet heute Morgen ist nicht, dass du uns alles nimmst, was wir haben. Ich bin dir so dankbar, Herr, dass es uns so gut geht. Ich bin dir so dankbar, Herr, dass du uns mit allen guten Dingen überhäufst und überschüttest, Herr. Und gerade wir im Jahr 2019 hier in Deutschland, Herr, uns geht es so gut. Aber mein Gebet ist, Herr, dort, wo du entschieden hast, dass du uns bestimmte Dinge nimmst, dann bete ich, Herr, dass wir das erleben, was Hiob erlebt. Dass wir am Boden zerstört sind und das ist richtig und nicht falsch, Herr, und darüber trauern, was wir verloren haben und was nicht mehr da ist. Aber Herr, dass du uns hilfst, in diesem Trauern, in diesem Ringen festzuhalten an dir. Und Jesus, mein Wunsch ist für uns als Gemeinde, dass wir eine Gemeinde sind, die sich dadurch auszeichnet, Herr, dass wir dir nachfolgen und nicht irgendwas anderem. Dass wir dich lieben, dich ehren, dich anbeten, dir Lieder singen, hier Gottesdienst machen, unsere Stunden in der Woche machen, Herr, weil es uns um dich geht. Und mein Wunsch ist, Herr, dass wir das, was wir gesungen haben am Anfang, nochmal singen könnten, es aber ernster meinen. Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Und Herr, dann bin ich dir dankbar am Ende dieser Gedanken, Herr, dass du es eben wirklich wert bist. Dass deine Schönheit, deine Herrlichkeit, deine Weisheit, deine Souveränität, dein Gottsein, Herr, dass das ausreicht, um dir nachzufolgen. Herr, schenk uns einen echten Glauben. Und danke, Herr, dass wir dann mit Petrus sagen dürfen, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Danke, dass du das in uns wirkst und nicht wir irgendwo hervorpressen müssen. Danke, Herr, dass du es wert bist. Amen.